Wenn ihr mich in den letzten Monaten hier bei uns im Gottesdienst habt predigen hören, ging es immer um eine Sache. Ich habe es das Matthäus 6,33 Experiment genannt. Die letzten vier Predigten. Zwei davon sind online, bei zweien habe ich die Technik nicht hinbekommen. Die sind nicht online, aber wenn ihr da wart, habt ihr trotzdem was dazu gehört. Und es ging immer um das, was ich das Matthäus 6,33 Experiment nenne. Und das geht so. Matthäus 6,33 ist eine Bibelstelle und da sagt Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere, was ihr braucht, gegeben werden. Also es geht darum, dass Jesus uns sagt, macht Gott und seine Anliegen zur ersten Priorität in eurem Leben und Gott wird für alles sorgen, was in eurem Leben wirklich wichtig ist. Ich habe einmal gesagt, eine Freundin, die früher hier war, hat das so übersetzt: Gott, ich kümmere mich um deinen Scheiß, du kümmerst dich um meinen Scheiß. Das trifft den Punkt ziemlich genau. Ist nur nicht der Wortlaut von Jesus gewesen, aber von ihr. Das ist Matthäus 6,33 und das Matthäus 6,33 Experiment geht so: Probiere für einen Monat in einem deiner Lebensbereiche aus, radikal danach zu leben und dann guck mal, was passiert. So als erster Schritt. Mal in einem Bereich, zum Beispiel Beruf oder Studium oder Ausbildung oder wo immer du gerade bist, da radikal danach zu leben. Das Wichtigste, Gott, ist mir, was du hier machen möchtest, was du sagst, deine Werte. Und dann mal schauen, wie gut dir das tut. Ein Monat, ein Lebensbereich lang. Und ich habe immer wieder gesagt, eigentlich sagt Jesus ja nicht, trachte einen Monat lang in einem deiner Lebensbereiche nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir dann zufallen. Jesus sagt, das gilt für unser ganzes Leben. Für alle Lebensbereiche, von jetzt an bis zu unserem letzten Atemzug, den wir hier tun. Und ich habe die letzten Wochen immer gesagt, ja, ich predige irgendwie immer darüber und zwar immer ausgehend von dem Thema des Sonntags oder dem Predigtext des Sonntags, der so vorgegeben ist. Für jeden Sonntag gibt es so Bibeltexte, die halt für Gottesdienste vorgeschlagen werden. Und ich habe immer das Thema oder diesen Bibeltext genommen und von da aus auf dieses Matthäus 6,33 Experiment drauf geguckt. Also ich habe hoffentlich nicht jedes Mal dasselbe erzählt, sondern ein bisschen dasselbe, das, was ich bisher gesagt habe, dass die da waren, kennen das schon. Und dann aber immer aus einer anderen Perspektive auf dieses Thema. Und ich habe die letzten Male gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen werde. Und nach der letzten Predigt dazu habe ich gedacht, ach, ich glaube vielleicht jetzt noch einmal. Ich glaube einmal und dann ist gut. Und dann habe ich, nachdem ich das so im Gespür hatte, habe ich geguckt, welcher Sonntag für heute vorgegeben ist. Und ich musste mich so freuen, weil es ist Matthäus 6, 24 bis 34. Es ist also unser Bibeltext, Matthäus 6, 33, im Kontext. Und da habe ich gedacht, wow, okay Gott, dann nehme ich das heute also der Abschluss dieser Art Predigtreihe. Und ich lese den Text vor und wenn ihr eben bei dem großartigen Kinderinput gut zugehört habt, der ist ja nicht nur für Kinder, dann erkennt ihr da ein bisschen was wieder. Ihr könnt in den Liedblättern mitlesen. Ich lese ab Vers 24, eigentlich vorgeschlagen ist ab 25, aber ich lese schon ab 24. Da steht, Jesus erzählt es: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in den Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleidung zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch all das schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selbst sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Das sagt also Jesus und er redet über dieses sich Sorgen machen, um ganz elementare, überlebenswichtige Dinge wie Essen und Trinken und nicht ganz überlebenswichtig, aber auch schon wichtig, dass man was zum Anziehen hat. Und er sagt, macht euch keine Sorgen. Und er sagt das nicht zu reichen Mitteleuropäern. Er sagt das vor 2000 Jahren zu den einfachen Menschen. Und die einfachen Menschen, die waren meistens Tagelöhner. Das heißt, da ist der Familienvater früh morgens aus dem Haus, ist zum Beispiel auf den Marktplatz gegangen und hat versucht, einen Arbeitgeber für diesen Tag zu finden. Jemand, der sagt, hey, ich habe was zu tun. Ich brauche noch ein paar Leute, die anpacken, die heute hart arbeiten auf meinen Feldern oder in meinen Scheunen und am Ende des Tages kriegst du so und so viel Geld. Das war ein Leben von der Hand in den Mund, nicht Reichtum. Und zu denen sagt Jesus, macht euch keine Sorgen. Wo in mir eine ganz große Stimme ist, die sagt, doch, die haben allen Grund, sich Sorgen zu machen. Die haben richtig Probleme, wenn morgen kein Job für sie da ist, weil sie dann spätestens übermorgen nichts mehr zu essen haben, wenn nicht schon morgen. Aber Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Und ich möchte auf den Anfang dieses Textes ein bisschen eingehen. Weil Jesus sagt nicht so aus heiterem Himmel heraus, hey übrigens, macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken und sowas. Schaut euch nochmal Vers 25 an. Da steht, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Darum. Im Griechischen sind es zwei Worte. Dia tuto. Dia tuto. Durch dieses, deshalb, deswegen. Wenn in der Predigt euch jemand ein Wort auf Griechisch sagt, ist ihm das immer ganz wichtig. Dia tuto. Deswegen. Weswegen? Jesus sagt das nicht aus heiterem Himmel. Er sagt das wegen dem, was er davor sagt. Und was sagt er davor? Davor sagt er, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Und er meint Gott und Geld. Gott und Geld. Jesus sagt, du hast, ich nehme ein Bild, du hast wie so ein Siegerpodest in deinem Herzen, so ein Siegerpodest von Sportveranstaltungen. Und es gibt da nur einen ersten Platz. Es gibt einen zweiten Platz, einen dritten, vielleicht einen vierten, fünften, sechsten, siebten, alles okay. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Sammelplätze, aber es gibt nur einen ersten Platz. Und auf diesem Podest ist oben nur Platz für eine Sache, für eine Person. Und Jesus sagt, du musst dich entscheiden, ob die Nummer eins in deinem Leben Gott ist oder das Geld. Und jetzt wird es unangenehm. Ich weiß nicht, wie gern ihr über Geld redet. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die wir häufig irgendwie als kapitalistische Gesellschaft beschreiben. Und ich glaube, diese Gesellschaft, in der wir leben, diese Welt, wie wir in sie hineingeboren werden, die macht es uns ganz einfach, Geld an die erste Stelle zu setzen. Und das fordert Jesus hier heraus. Was musst du machen, um ausgesorgt zu haben, um dir keine Sorgen mehr machen zu müssen? Alles in dieser Welt sagt uns doch, naja, du musst genug Geld haben. Du musst genug Geld verdienen, dann hast du irgendwann ausgesorgt. Dann musst du dir nämlich nicht mehr Gedanken machen, kaufe ich den Käse im Aldi, den ich besonders lecker finde, oder kaufe ich den, der 20 Cent günstiger ist, den ich aber nicht so lecker finde. Du musst nicht zusammenrechnen. Du musst dann nicht gucken, hey, wie steigen gerade die Preise, was kann ich mir gerade erlauben oder nicht. Kann ich mir das jetzt kaufen oder muss ich auf das Geld am Monatsanfang warten? Wenn du genug Geld hast, dann kannst du doch sorgenfrei leben. Es gibt so witzige Umfragen. Da werden Leute gefragt, wie viel Geld hast du zur Verfügung und wie viel Geld glaubst du zu brauchen, damit du ein richtig glückliches Leben führen kannst. Und das Witzige ist, also da sagen Leute dann Zahlen, ne? Ich habe so und so viel Geld ungefähr zur Verfügung, oh, wenn ich so viel mehr hätte, dann wäre ich glücklich. Und die Leute, die so viel Geld zur Verfügung haben, die sagen aber nicht, ja, ich bin glücklich. Die sagen, naja, wenn ich so viel mehr zur Verfügung hätte, dann wäre ich wirklich glücklich. Und die Leute, die so viel Geld zur Verfügung haben, sagen nicht, sie sind glücklich, sie sagen, wenn ich so viel Geld mehr zur Verfügung hätte, ihr versteht das Prinzip. Du kannst das in Umfragen zeigen, dass wir sagen, ich brauche so und so viel mehr Geld, dann bin ich glücklich, ist eine Lüge. Es ist falsch. Und damit will ich nicht kleinreden, wie hart es ist, um ein finanzielles Überleben zu kämpfen. Überhaupt nicht. Und ich traue mich nur so frei darüber zu reden, weil Jesus über das zu Menschen gesagt hat, die noch schlechter dran waren, als diejenigen bei uns im Land, die am schlechtesten dran sind. Wir haben, man kann viel kritisieren in unserem Land, aber wir haben ein Sozialhilfe, ein soziales, finanzielles Auffangsystem, was allerweitestgehend ziemlich gut funktioniert. Und für die Menschen, zu denen Jesus damals gesprochen hat, ist die Vorstellung, dass du einmal im Monat umsonst Geld kriegst und das sollte irgendwie reichen für den Monat und du musst nichts dafür tun, ist irre. Für die ist das Luxus. Ich will es nicht kleinreden, aber Jesus fordert uns hier heraus. Und ich glaube, dieses Gott nicht an Nummer eins zu haben, sondern das Geld, ist etwas, das können wir haben, ob wir arm sind oder reich oder irgendwas dazwischen. Ich glaube nicht, ich habe eben diese Studien zitiert, aber ich glaube nicht, dass mehr Geld uns davor bewahrt, uns Sorgen zu machen. Wir denken das vielleicht, aber es ist nicht so. Ich glaube, dass Menschen, die steinreich sind, sich ganz viel Sorgen machen, dass sie ihr Geld verlieren könnten. Also, das, was uns gesagt wird oder vermittelt wird, dieses Gefühl, ich hoffe, ihr könnt das so nachfühlen, ich brauche nur mehr Geld, um mir keine Sorgen machen zu müssen, um ausgesorgt zu haben, ist eine Verheißung, ein Versprechen, was in unserer Gesellschaft sehr laut ist, aber ich glaube, es ist nicht wahr. Jesus macht uns hier ein ganz anderes Versprechen. Und ich würde mich nicht trauen, das zu sagen, wenn er das nicht gesagt hätte. Ich verstecke mich jetzt voll hinter Jesus, okay? Wenn es nicht klappt, möchte ich nicht schuld sein. Es ist keine Theorie, die ich mir ausgedacht habe. Es ist kein Versprechen. Das ist was Jesus sagt. Und ich habe ein bisschen zitternde Knie, das so zu sagen. Aber ich mache es ja schon seit ein paar Wochen. Jesus sagt, wenn du Gott an deine erste Stelle setzt, wird Gott sich um deine Nöte und Bedürfnisse kümmern. Jesus sagt, du brauchst nicht mehr Geld, um ausgesorgt zu haben. Du brauchst mehr Gott, um ausgesorgt zu haben. Im Kern, du musst aufhören, ich muss aufhören, wir müssen aufhören, Geld an die erste Stelle zu setzen. Auf dieses Podium auf Platz 1. Nicht mehr Geld, sondern Gott. Wir müssen Gott an erste Stelle setzen und sagen, danach richten wir unser Leben aus. Nach dir, Gott. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen mehr Gott. Wir brauchen mehr Gott, um glücklich zu sein. Wir brauchen mehr Gott, um uns nicht mehr Sorgen zu machen. Wir brauchen mehr Gott, um nicht mehr in Ängsten gefangen zu sein. Wir brauchen mehr Gott, um ein sinnvolles Leben zu führen. Wir brauchen mehr Gott, um ein Leben zu führen, so wie Gott, der uns geschaffen hat, sich das gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Ich glaube, dass bei einigen von uns, wenn nicht bei allen, sich in uns jetzt so ein Widerstand regt. Ansonsten habe ich den Punkt nicht deutlich genug gemacht. Und ich möchte dir nicht sagen, drück diesen Widerstand weg. Ich möchte sagen, nimm ihn ernst. Nimm ihn wahr. Das, was in dir ist. Alles, was in dir ist, was sich sträubt, sich ganz auf Gott zu verlassen. Ihn an die erste Stelle zu setzen. Lass es uns wahrnehmen. Alles an Angst, an Sorge und an Zweifel. Und ich möchte dich einladen, das wahrzunehmen und es Gott zu zeigen, es Gott hinzulegen. Du musst es nicht vor Gott verstecken und so tun, als wäre es nicht da. Du darfst ihm zeigen, hey Gott, ich hab da Zweifel. Du darfst ihm sagen, Gott, ich will, dass du meine Nummer eins bist, aber das gleitet mir immer wieder weg. Oder du sagst, ich will das, aber ich traue mich nicht. Oder ich kann nicht mehr sagen, dass ich es will, aber ich will es wollen. Ich will es wollen, ich will dahin kommen. Es kam mal ein Mann zu Jesus und hat gesagt, da ging es um seinen Sohn, der geheilt werden sollte. Und er sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So dürfen wir zu Jesus kommen. Das ist okay für ihn. Was Jesus viel schlimmer findet, ich glaube, das findet er nicht schlimm, was er, glaube ich, wirklich schlimm findet, ist, wenn wir heuchlerisch zu ihm kommen. Wenn wir uns hinstellen und sagen, ja, Jesus, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so und wir bringen das nicht vor Gott. Es ist okay, dass wir Dinge in uns haben, die da im Widerstand sind. Lass uns das vor ihm ausbreiten, ihm sagen, selbst wahrnehmen, ernst nehmen und vor ihm hinlegen. Und diese Predigt unterbreche ich jetzt für einen Moment, wo wir alle genau das tun können, in uns reinfühlen können und gucken können, was ist da. Unsere Band wird ein Lied spielen, was hoffentlich thematisch ganz gut passt. Wir werden zugesprochen bekommen von Gott her, lege deine Sorgen nieder. Du kannst Sorgen nur niederlegen, die dir bewusst sind. Lege deine Ängste nieder. Du kannst Ängste nur niederlegen, die dir bewusst sind. Lege deine Zweifel nieder. Du kannst Zweifel nur niederlegen, die dir bewusst sind. Lass uns eine Phase haben, jeder und jede für sich, wo wir vor Gott überlegen, hey, was ist an Widerstand in mir? Was ist es? Und die Einladung, das vor Gott hinzulegen. Ich werde ein Gebet sprechen und alles von dem, was ich sage, wo du denkst, ja, das trifft das, was du auch sagen willst, da kannst du einfach innerlich Amen zu sagen oder ja. Oder Gott sieht, wenn du in deinem Herzen die Worte, die ich spreche, zu deinen Worten machst. Gott, hier bin ich vor dir mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit meinen Zweifeln, mit all dem, was mich zurückhält. Auch mit meiner Schuld oder Sünde. Mit all dem, was mich davon abhält, alles auf diese eine Karte zu setzen. Dich an die erste Stelle zu setzen in meinem Leben. Dir bedingungslos nachzufolgen und dir zu vertrauen. Nach dem Reich Gottes zu trachten und seiner Gerechtigkeit und darauf zu vertrauen, dass du dich um alles sorgen wirst, was ich wirklich brauche. Mit all dem bin ich hier vor dir und ich lege das offen vor dich hin. Und ich lege es nieder. Vater, zeig mir, dass du vertrauensvoll bist. Zeig mir, dass das keine leeren Versprechen sind, dass du dich um mein Herz sorgst, wenn ich mein Herz für dich öffne. Zeig mir ein Stück deiner Liebe und lass mich erkennen, dass ich gemeint bin, dass deine Liebe mich meint und mich trifft, mich berührt, mich umgibt. Amen. Dia tuto. Deshalb. Deshalb, sagt Jesus, sollen wir uns keine Sorgen machen, weil wir alles auf eine Karte setzen. Nämlich auf die Gotteskarte. Weil wir sagen, Gott, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Nicht das Geld. Nicht ich. Nicht Selbstverwirklichung, nicht was auch immer. Du. Das heißt, diesen Zuspruch, macht euch keine Sorgen, den sagt Jesus streng genommen, nicht an alle Menschen, nicht an alle Erdenbürger, sondern an die sagen, Gott, du sollst die Nummer eins in meinem Leben sein. Denen verheißt er, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Dass Gott sich um sie kümmern wird. Und das ist eine Verheißung, die groß ist, die etwas Beängstigendes hat. Und nochmal, ich traue mich das fast nur so mit zitternden Knien zu sagen. Ich würde mir das nie selbst ausdenken. Ich würde dir das nicht versprechen. Jesus verspricht uns das. Jesus sagt, wenn wir alles auf diese eine Karte setzen, dann werden wir nicht untergehen. Und er sagt das mit ganz verschiedenen Worten. Und ich will es nicht schönreden. Das hat Kosten. Jesus sagt, wenn wir an unserem Leben festhalten, werden wir es verlieren. Wenn wir unser Leben aber frei hingeben, werden wir Leben gewinnen. Leben in Fülle und ewiges Leben. Und er sagt ganz ausdrücklich, wenn er darüber redet, er redet häufig darüber, dass es nicht nur ums Jenseits geht, sondern schon auch ums Hier und Jetzt. Jesus verheißt uns nicht, mach Gott an Nummer eins und deine Finanzen werden durch die Decke schießen und du wirst der reichste Mensch der Welt sein. Jesus sagt, du musst dir keine Sorgen machen. Gott wird sich um dich kümmern. Es ist ein radikal anderer Lebensstil. Es wird uns, wenn wir Gott an Nummer eins setzen, alles kosten, aber wir werden dadurch alles gewinnen. Und das sind so Formulierungen, was die wirklich in der Tiefe bedeuten, das werden wir nicht aus Predigten heraushören, das werden wir erleben müssen. Es bedeutet die Bereitschaft, unser Leben völlig anders zu leben. Aber es heißt nicht, dass wenn du diese Entscheidung triffst, du dein Leben auf jeden Fall jetzt, keine Ahnung, dass du deinen Job kündigen musst. Ich würde sagen, hey, sei offen dafür, dass Gott dir sagt, kündige deinen Job. Aber ich rechne erstmal damit, dass Gott dich da einsetzen möchte, wo du bist. Nämlich auch an deinem Arbeitsplatz. Und ich würde sagen, du musst schon sehr, sehr sicher sein und mit anderen Leuten zusammen geprüft haben, ob das wirklich von Gott kommt, bevor du irgendwie jetzt deinen Job hinwirfst und sagst, ja, ich möchte jetzt nur noch nach dem Reich Gottes trachten. Kündigung eingereicht und am nächsten Morgen sagst du, okay Gott, ich habe jetzt, bis ich wieder schlafen will, so 16 Stunden, was machen wir? Ich will es nicht ausschließen, aber sei dir bitte ganz sicher, dass das von Gott kommt. Erstmal heißt es, da wo wir sind, in unseren Lebensbezügen, Job, Familie, Nachbarschaft, da, wo ich meine Zeit verbringe, meine Freizeit, was auch immer, da zu sagen, Gott, du bist die erste Priorität. Da anzufangen, wo ich bin, Menschen zu lieben und zu dienen und nach Gottes Reich zu trachten. Da von sich wegzusehen und vom eigenen Vorteil. Und dann kann es sein, dass Gott uns noch besondere Wege führt. Und das gilt übrigens nicht nur für uns als Einzelne, das gilt für uns als Gemeinde. Wir als Gemeinde sollen nicht nach unserem eigenen Reich trachten, das greifbare Reich. Wir sollen nach Gottes Reich trachten, nach seinen Dingen. Wir sollen uns ausstrecken danach, dass sein Wille passiert unter uns und um uns herum. Wir sollen, suchet der Stadt Bestes, ist so eine Bibelstelle. Wir sollen das Beste der Stadt Greifswald und Umgebung suchen, der Menschen, die hier leben. Wir sollen eine hingebungsvolle Gemeinde sein, hingebungsvoll den Menschen gegenüber, auch denen, die uns vielleicht doof finden, weil wir Christen sind oder weil wir hier so laut jeden Sonntag sind. Seid gesegnet. Wir sollen eine hingebungsvolle Gemeinde sein, eine barmherzige, eine sich verschenkende Gemeinde, eine Gemeinde, der es nicht um sich selbst geht. Wir reden darüber, missionarische Gemeinde zu sein, kann man viel drüber reden. Es geht darum, dass wir eine Sehnsucht haben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn diese Menschen, die Jesus kennenlernen, nachher hier mit uns Gottesdienst feiern, ist es wunderbar. Wenn die sich dann bei uns hier ehrenamtlich engagieren, ist es wunderbar. Wenn sie auch ein bisschen Geld spenden, ist das wunderbar. Aber wenn nichts davon passiert, ist es wunderbar. Es geht nicht um uns, es geht nicht um greifbar. Guter Freund von mir, der Johnny vom Zentrale Marburg, ich habe zur Konferenz eingeladen, der ist Leiter der Gemeinde da. Und wenn man den Johnny fragt, hey Johnny, was für eine Vision hast du fürs Zentral, für deine Gemeinde? Wo siehst du euch als Gemeinde in 5 Jahren? Stehen die Chancen gut, dass er ungefähr so antwortet? Keine Ahnung, ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Ich habe keine Vision für uns als Gemeinde. Ich kann dir nicht sagen, wo das Zentral in 5 Jahren sein soll. Ich kann dir sagen, wo unser Stadtteil in 5 Jahren sein soll. Und alles, was wir tun, damit das Wirklichkeit wird, ist super. Und wenn wir nichts dazu beitragen, dass unser Stadtteil mehr dem Reich Gottes gleicht, dann braucht es uns auch nicht. Sagt er als Gemeindeleiter und er liebt seine Gemeinde, ich kenne ihn. Das ist ein bisschen radikal, aber genau das fordert mich heraus. Dieser Blick, es geht nicht um uns, es geht nicht um greifbar. Es geht um Gott und was er tut in dieser Stadt. Es geht um Gottes Ehre und es geht um das Wohl der Menschen hier. Und es gibt nichts Besseres für das Wohl der Menschen hier in der größten Umgebung, die du gerade sehen kannst, als dass sie von Gott berührt werden, dass Gottes Reich hier Wirklichkeit wird. Es gilt für uns als Gemeinde. Und Gemeinden machen viel Gutes und Tolles. Generell hoffentlich auch wir. Aber es gibt eine Sache, die ist am wichtigsten. Und das können wir von der Gemeinde aus der Bibel in Ephesus lernen. wir lesen ganz viel über die Gemeinde in Ephesus, das ist super spannend. Wir können jetzt eine halbe Stunde Bibelarbeit machen, aber wir machen es nicht. Im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, taucht das letzte Mal die Gemeinde von Ephesus auf. Und da gibt es, da richtet sich Jesus an diese Gemeinde. Und er sagt Folgendes. Er sagt zu dieser Gemeinde in Ephesus, ich kenne deine Taten, deine Mühe, deine Standhaftigkeit. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast diejenigen auf die Probe gestellt, die sich selbst Apostel nennen, aber es nicht sind. Du hast sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen, weil du dich zu mir bekennst. Und du bist darin nicht müde geworden. Ich habe gerade so ein bisschen mitgezählt. Das sind 8 tolle Komplimente, die Jesus dieser Gemeinde macht. Wow, was für eine Gemeinde. Und ich wäre so zufrieden, wenn er auch nur ein Drittel davon uns sagen würde. Und dann der nächste Vers. Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe aufgegeben hast. Wer ist die erste Liebe der Gemeinde in Ephesus? Jesus, Gott. Wer ist unsere erste Liebe? Jesus, Gott. Eine Gemeinde kann großartige Dinge tun, kann in der Lehre gut sein, kann tolle Taten der Barmherzigkeit und Nächstenliebe üben, kann auch einen super Lobpreis haben, kann finanziell gut aufgestellt sein, aber kann im Wesentlichen vom Kurs abgekommen sein. Da kann sich auf das Podest, auf Platz 1 etwas anderes geschlichen haben. Wir können die erste Liebe verlieren. Und keine Sorge, ich hatte gestern Nacht keine Vision, wo mir Jesus gesagt hat, hey Andi, ich muss mit dir mal übergreifbar reden. Und kennst du diese Stelle mit der ersten Liebe? Hey, das ist für euch. Ich glaube, diesen Gedanken müssen wir als Gemeinden hören, egal wo wir gerade stehen. Weil es so leicht passiert und man es so spät merkt. Ich glaube nicht, dass in der Gemeinde in Ephesus die Mehrheit gesagt hat, ja, es läuft ganz gut bei uns vieles, aber eigentlich, also im Wesentlichen, wir haben die erste Liebe verloren. Das werden die nicht gemerkt haben, die allerwenigsten zumindest. Ich glaube, es ist immer wieder gut, dass wir uns fragen, hey, Jesus, bist du noch auf Platz 1? In meinem Herzen und im Herzen unserer Gemeinde. Und ich möchte euch einladen jetzt, dass wir als Gemeinde, du darfst sie einfach dazu zählen, auch wenn du zu Gast bist, herzlich willkommen, dass wir als Gemeinde diese Entscheidung quasi treffen. Und es ist egal, ob wir jetzt das Bedürfnis haben, das erste Mal zu treffen oder wieder zu treffen, wie weit wir davon weg sind, ob es eine Bestätigung von dem ist, was vor 10 Minuten auch schon da war. Und ich möchte euch einladen, das mit dem nächsten Lied zu tun. Wir werden im nächsten Lied singen, alles, was ich will, ist nah bei dir zu sein. Und ich gebe ein paar Hinweise zu diesem Lied. Das erste, dieses Ich, lass uns das mal verstehen, wir als Gemeinde. Also so ich greifbar, ich als greifbar Gemeinde. Alles, was ich will, ist nah bei dir zu sein. Und dann zu diesem, was ich will. Achtung, dieses Lied formuliert nicht, alles, was ich fühle, was ich will, ist nah bei dir zu sein. Wir müssen es nicht fühlen. Etwas zu wollen, ist auch eine Entscheidung. Also lasst uns entscheiden zu sagen, hey Jesus, du sollst an erster Stelle stehen. Und dich zu suchen, das ist uns wichtiger als alles andere. Als alle anderen Dinge, die wir suchen können. Deine Nähe ist wichtiger als alles andere. Alles, was ich will, ist nah bei dir zu sein. Wenn euch das hilft, lade ich euch ein, dazu aufzustehen, sofern es euch möglich ist. Ihr dürft euch ausstrecken. Also ich finde, wenn ich eine Körperhaltung vormachen müsste, die dieses Lied ausdrückt, dann ist es diese hier. Stehen, erhobene Hände, sich ausstrecken nach Gott. Das ist keine Gebrauchsanweisung, ihr müsst das jetzt machen, aber das ist eine ausdrückliche Erlaubnis, ihr dürft es jetzt machen. Lasst uns das nehmen und ich möchte mit dem Gebet starten. Jesus, du sollst die Nummer 1 sein in meinem Leben und im Leben unserer Gemeinde. Nach dir strecken wir uns aus. zieh du uns zurück, da wo wir von dieser ersten Liebe ein Stück oder auch ein Stück weit mehr weggerückt sind. Ruf du uns das erste Mal hinein in diese erste Liebe. Zu dir kommen wir, auf dich blicken wir und zu dir beten wir. Alles, was ich will, ist nah bei dir zu sein. Amen.